Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Vivian Perkovic.
Ich freue mich, dass Sie Fazit eingeschaltet haben. Schönen guten Abend im Hier und Jetzt. Das war heute Nachmittag auch Hanna Schigula auf der Pressekonferenz der Berlinale, auf der sie im Wettbewerbsfilm Yunnan mitspielt.
I'm not into nostalgia, neither of what I've been.
Nostalgie ist nicht mein Ding. Auch empfinde ich keine Nostalgie für mich oder meine Geschichte. Ich bin eine Überlebende von vielen Zeiten. Ich möchte heute hier sein, da sein, genießen, wo ich bin und wann ich bin.
Über den Wettbewerbsfilm Yunnan von der Berlinale gleich mehr. Und genießen, hat Hanna Schigula gesagt. In der Gegenwart würde ich gern wissen, wie sie das noch hinbekommt. In Tagen, wo sich die Nachrichten überschlagen über die international wieder sehr breitbeinige Politik, die sich nicht um Rechte und Verträge schert. Und was das für Gerichte und Institutionen heißt, darum geht es auf einem Kongress, zu dem wir gleich schalten. Wer hat Recht? Und wer braucht das Recht nicht, weil er der Stärkere ist? Nach Jahrzehnten, in denen RegierungschefInnen multilaterale internationale Beziehungen und Vereinbarungen und Verträge gepflegt und geachtet haben, scheint, spätestens seitdem der russische Präsident seine Soldaten in die Ukraine geschickt hat, seitdem Donald Trump die NATO, die UN, die EU eigentlich alle Formate für Zusammenarbeit ächtet, eine ganz andere Zeit angebrochen zu sein. Was heißt das für die Institutionen, die Gerechtigkeit herstellen sollen? Für den Internationalen Strafgerichtshof zum Beispiel, für dessen Angestellte und Chefs der amerikanische Präsident Donald Trump gerade ein Einreiseverbot in die USA und das Einfrieren aller Vermögenswerte angeordnet hat. Solche Fragen werden seit gestern auf dem Kongress über Kriegsverbrechen, universelle Rechte und die Zukunft der Gerichtsbarkeit besprochen, von der Bundeszentrale für politische Bildung organisiert. Und da ist Wolfgang Kalek gerade, Anwalt für internationales Strafrecht und Menschenrechte und der Gründer des Europäischen Center for Constitutional and Human Rights. Und bevor er auf den Schlussvortrag in den Saal wieder reingeht, in dem Saal, in dem die Nürnberger Prozesse 1945 bis 1946 stattgefunden haben, konnten wir telefonieren. Hallo Herr Kalek, danke, dass Sie Zeit haben.
Hallo, danke.
Mit welchen Fragen sind Sie denn zu diesem Kongress gereist oder welche Diskussionsrunde hat Sie am meisten interessiert?
Naja, also es ging hier im Konkreten sehr viel um die Ukraine, also um den russischen Angriff von Februar 2022, der sich jetzt zum dritten Mal jährt. Und es ging darum, welche Mittel die ukrainische Zivilgesellschaft nutzt, um erstmal die Verbrechen aufzuklären, zu dokumentieren und aber auch ein Stück Gerechtigkeit zu erlangen. Und darüber hinaus ging es natürlich um die sehr viel weitergehende Frage. Und deswegen, Sie haben schon auf Saal 600 hier im Nürnberger Justizpalast verwiesen, ging es insgesamt darum, die Geschichte des Völkerstrafrechts. Wie hat sich das überhaupt in den letzten Jahrzehnten abgespielt? Gab es positive Beispiele der Aufarbeitung von Systemunrecht, von völkerrechtswidrigen Angriffen? Und da muss man, ich sag's mal, an einerseits oder an andererseits argumentieren. Einerseits ist es richtig, was Sie gerade in Ihrer Anmoderation angemerkt haben, dass offensichtlich die Administration Trump auf Völkerrecht und auf die völkerrechtlichen Regularien sehr wenig Wert legt. Und dass es natürlich droht, dass sich andere Staaten ein Beispiel daran nehmen und die Völkerrechtsordnung massiv gefährdet ist. Auf der anderen Seite müssen wir mal ganz realistisch sagen, dass mit der Gerechtigkeit hat weder bei den Nürnberger Prozessen noch bei den vielen anderen Verbrechen, die danach gekommen sind. Also es ist ja nicht so, dass zwischen dem Holocaust und dem russischen Angriff nichts passiert wäre. Da gab es nie
ganz im Gegenteil, Ruanda, ja, Srebrenica.
Genau, Ruanda, Jugoslawien, aber auch Vietnam, in vielen anderen Ländern sind schlimme Dinge passiert. Und sowas wie absolute Gerechtigkeit hat es nie gegeben. Und es gab immer auch politische Einflussnahme auf die Prozesse. Vor allem, wenn man dann über Ukraine redet und die Institutionen, die zur Verfügung stehen, darf man nicht vergessen, dass es die USA und Großbritannien waren, die verhindert haben, dass es stärkere Normen zum Aggressionskrieg gibt. Also das heißt also, der Aggressionskrieg ist bisher noch kein Thema für eine Ermittlung beim Internationalen Strafgerichtshof gewesen, weil es unglaublich schwierig ist, der überhaupt eine Erlaubnis vom UN-Sicherheitsrat für die Aufnahme von Ermittlungen bekommen. Und man muss auch sagen, dass der politische Willen der Weltgemeinschaft eben durch dieselben USA dadurch geschwächt wurde, dass sie eben 2003 völkerrechtswidrig, also eindeutig völkerrechtswidrig, Irak angegriffen hat. Und das ist halt etwas, was wir ständig versuchen, zu Gehör zu bringen. Wir können die Ereignisse nicht immer nur isoliert betrachten, sondern wir müssen sie in ihrer Vorgeschichte sehen. Und die Institutionen, die uns zur Verfügung stehen, um Gerechtigkeit walten zu lassen, sind nur so gut und so stark, wie sie über die Jahre aufgebaut oder eben destabilisiert wurden.
Naja, und ich meine, da kommt natürlich auch noch dazu, dass Staaten wie die USA, China, Israel, Syrien oder Russland den Internationalen Strafgerichtshof überhaupt nicht anerkannt haben.
Genau.
Das heißt, alleine das, wie wirksam sind denn diese Gerichte jetzt, wo eben immerhin alle anderen vorher vielleicht da noch drauf gehört haben, aber es ja jetzt so scheint, dass nicht mehr Partnerschaft im Vordergrund steht, sondern Powerplay?
Das ist eine total wichtige Frage und deswegen war auch der englische Titel war Too Late Again, also zu spät. Zu spät, zu wenig möchte man anmerken.
Too little, too late, ja.
Ja, aber sagen wir es mal so, also es gab auch gestern auf der Podiumsdiskussion Stimmen, die ganz klar auch eine Skepsis gegenüber diesem Völkerstrafrecht geäußert haben und gesagt haben, naja, das wird mit zu vielen Erwartungen überfrachtet. Und diese Skepsis kann ich auch verstehen und diese Skepsis teilen wir auch als sehr aktive Organisation in diesem Feld. Wir haben mit ukrainischen Organisationen, mit syrischen Organisationen, mit Organisationen aus dem Gaza Fälle vor Gericht gebracht. Und trotzdem warnen wir davor, also zu hohe Erwartungen zu haben. Das sind Annäherungen an Gerechtigkeit, aber natürlich werden die Fragen von Krieg und Frieden letztlich politisch entschieden. Und das gilt für alle diese Konstellationen. Aber bei allem Pessimismus oder all den bitteren Nachrichten, die wir im Moment konsumieren müssen, muss man schon auch zur Kenntnis nehmen, dass es in den letzten 20 Jahren auch eine regelrechte Welle weltweit gegeben hat, dass man mit justiziellen Mitteln auf solche Folter, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen reagiert. Und das jüngste Beispiel, und das ist ein positives Beispiel, ist Syrien. Mhm. Also in Syrien geht ein jahrzehntelang, eines der schlimmsten Folterregime der letzten anderthalb Jahrhunderte ist fast gewaltlos zu Ende gegangen. Und die Leute haben wirklich genügend zu tun, um die Ernährung und Stromversorgung und alles das zu gewährleisten. Nichtsdestotrotz ist das Thema Gerechtigkeit ganz vorne auf der Tagesordnung.
Ein Folterer ist ja auch vor Gericht gestellt worden,
genau,
beim Oberlandesgericht.
Genau, und es gab eben im Januar 2022 das bekannte Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz, in dem ein Folteroberst aus Syrien zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Da haben wir zu Koblenz haben wir auch gesagt, natürlich ist es ein Tropfen auf den heißen Stein, aber unterschätzt das mal nicht. All die syrischen Organisationen, die an diesem Prozess mitgewirkt haben, nehmen mit, dass man Gerechtigkeit statt Rache walten lassen kann. Das ist ein unglaublicher Lernprozess für alle gewesen, für alle Beteiligten gewesen. Ja. Und das ist vielleicht auch ganz wichtig und das ist auch das, was ich persönlich herausstelle gegenüber den Nürnberger Prozessen. In Nürnberger Prozessen saßen die Staaten zu Gericht. Und so ging das viele Jahrzehnte lang. Aber seit den 90er Jahren und erst recht seit den 2000er Jahren sind zivilgesellschaftliche Akteure, von Unrecht Betroffene und ihre Gemeinschaften mit Unterstützung von professionellen Menschenrechtsorganisationen und von Juristinnen dabei, an solchen Verfahren zu partizipieren. Und das ist ein unglaublich wichtiger Prozess, weil da geht es eben nicht nur darum, den Juristinnen das Geschäft Gerechtigkeit zu überlassen, sondern es geht darum, das, was in den juristischen Verfahren passiert, in den gesellschaftlichen Raum zu transportieren, zu kommunizieren. Und das sind Prozesse, die kann man auch nicht wieder rückholen, ja. Also wenn die mal gelaufen sind, dann wird eine Gesellschaft stärker, dann wird sie demokratischer und rechtsstaatlicher.
Da freue ich mich aber, in dem vielen, was wir reden, was gerade nicht so richtig gut läuft auf der Welt, dass ein Bereich ist, in dem es ja sich doch bewegt nach vorne. Vielen Dank für das Gespräch, Wolfgang Kalik.
Danke Ihnen, tschüss.
Berlinale, die 75. Zwei deutsche Filme hat die neue Intendantin Trisha Tuttle in den Berlinale-Wettbewerb eingeladen. Zwei Filme, man kann es so sagen, von eher Newcomern. Am Montag lief Was Marielle weiß von Frederik Hambalek. Und das wurde sehr wohlwollend aufgenommen, auch international. Und heute Abend hat der nächste deutsche Wettbewerbsbeitrag seine Premiere. Yunnan von Amer Fakir Eldin. Und da spielen Hanna Schigula und Sibel Kekilli mit. Und bei uns im Berlinale Studio am Potsdamer Platz. Da sitzt Anke Lewicke. Hallo, wie geht's denn?
Hallo, guten Abend.
Ja, kurz vorm Ende.
Ne? Ja, freue mich noch auf die letzten paar Tage und bin natürlich gespannt, wer dann am Ende am Samstag der oder die glückliche Gewinnerin ist.
Hat denn Trisha Tuttle das deutsche Kino für den Wettbewerb neu entdeckt? Also diese Newcomer könnten ja darauf hinweisen.
Ich finde es ja ganz interessant. Also natürlich wird Trisha Tuttle von der deutschen Filmbranche mit Argusaugen beobachtet. Also für die Branche ist die Berlinale ja quasi eine Art Heimspiel und möchte sich natürlich hier in guter Aufstellung präsentieren. Und ich denke mir, dass manche bei der Veröffentlichung des Programms sich gesagt haben, was, nur zwei deutsche Filme und wer ist das dann überhaupt? Aber ich finde, das reiht sich ganz gut in ihre kluge kuratorische Handschrift ein. Also Trisha Tuttle setzt ja auf neue Namen in ihrem Wettbewerb bis auf wenige Aufnahmen. Und das ist sicher eine ganz kluge Entscheidung, wenn man sich die Festivallandschaft anschaut. Weil in Cannes gehen die großen Namen ein und aus. In Venedig geht die Oscar-Season los. Also bleibt für die Berlinale eigentlich die Neuentdeckung. Und dafür könnte sich die Berlinale jetzt etablieren, dass wir hier neue Handschriften kennenlernen, auf Entdeckungsreise gehen. Also Trisha Tuttle ist die Explorerin und wir dürfen mit ihr entdecken. Und
dazu passt ja auch die neue Sparte, die sie eingeführt hat für Debütfilme Perspectives. Aber sprechen wir jetzt mal über diesen einen deutschen Film, Yunnan, von Regisseur Amer Fakir Eldin. Der ist in Kiew zur Welt gekommen, ist ein Sohn syrischer Eltern, groß geworden in einem Dorf auf dem Golan, also ein Teil von Syrien, der von Israel besetzt ist seit den 60ern. Und er gehört zur Minderheit der Drusen, so bezeichnet er sich selbst, und lebt seit 4 Jahren in Hamburg. Fließen denn diese Erfahrungen in seinen Film ein? Und was hat er mit den Halligen zu tun?
Ja, also auf alle Fälle geht es um seine eigenen Erfahrungen. Also es geht schon um einen Menschen, der in der Fremde eine neue Heimat sucht, sich seine Heimat aber auch noch einmal vergewissern möchte. Also Murnau ist ein syrischer Schriftsteller, so um die 50, und er darf nicht mehr in seine Heimat zurückreisen. Und er fährt jetzt eben auf eine norddeutsche Insel, auf eine Hallig, vielleicht weil er sich dort umbringen will. Also jedenfalls hat er eine Pistole im Gespräch. Aber Gott sei Dank trifft er dort eben auf Hanna Schigula. Also sie führt dort einen Gasthof, wirkt erst schroff, noch schroffer wirkt ihr erwachsener Sohn, der bei ihr lebt. Aber diese leicht immer abwesende Valeska, also Schigulas Figur, scheint zu spüren, dass es diesem Mann nicht gut geht. Also sie wirkt so wie eine nordische Schamanin, wie ein Medium. Und tatsächlich hat der Film dann auch eine mystische Ebene. Also Murna erinnert sich auf der Hallig an die Landschaft seiner Herkunft durch eine Legende, die immer wieder bebildert wird, die ihm seine Mutter damals immer vorgelesen hat. Und gleichzeitig wird er in dieser nordischen Landschaft mit einem extremen Wetterphänomen konfrontiert, mit Land unter. Also bestimmte Winde lassen eben die Hallig überschwemmen. Und durch die Wassermassen kommt auch seine Biografie wieder in Bewegung.
Wie ist denn dieser Regisseur, der seit 4 Jahren erst in Deutschland lebt und wahrscheinlich jetzt sich die ganze deutsche Filmgeschichte aufgerollt hat, ausgerechnet auf Hanna Schigula gekommen, die ja wirklich deutsche Filmgeschichte geschrieben hat?
Ja, darum ging es natürlich heute auch auf der Pressekonferenz. Also der Regisseur sagte, dass er Schigula als Schauspielerin bei Fassbinder und bei Fatih Akin natürlich kennengelernt hat. Und sie hatte auch seinen vorherigen Film Der Fremde gesehen, wo es auch um Exilerfahrung geht. Und auf der Pressekonferenz erzählte Schigula sehr schön, dass ihre Familie auch geflüchtet sei von Schlesien nach München nach dem Zweiten Weltkrieg. Und sie hielt dann in ihrer schlafwandlerischen Autorität auch noch mal ein Plädoyer gegen übertriebene Zugehörigkeit.
Yeah, I think we have to get away from this nationalistic thing.
Ich glaube, dass wir wegkommen müssen von diesen Nationalismen. Das bringt nur Tränen und Kriege hervor. Gerade sind gefährliche Menschen weltweit an der Macht. Ich fühle mich ohnmächtig. Im Leben ist alles Bewegung. Und vielleicht bewegen die sich irgendwann einmal weg.
Ja, das hoffen wir natürlich alle mit ihr. Sie bekam immer wieder viel Applaus, wie der Film heute Abend auch wirklich schön gefeiert wurde, gut ankam. Also Trisha Tuttle hat wirklich ein gutes Auge auf das neue deutsche Kino.
Und wo würdest du diesen Film so im Wettbewerb einranken bisher?
Also ich würde ihn auf alle Fälle im oberen Drittel einranken, weil er doch auf alle Fälle sehr eindrückliche Bilder für Einsamkeit, für Melancholie findet. Und ich denke mir, dass er sicher doch bedacht werden könnte bei der Preisverleihung am Samstag.
Was hatte denn der Wettbewerb sonst noch zu bieten heute?
Ja, es ist ja ein Wettbewerb der vielen Tonlagen, also laut, leise, brutal, zart, wild, nachdenklich. Und es gibt so einige Filme, die so sehr in sich ruhen und so ihren Heldinnen und Helden ja quasi auffangen. Die erleben eben gerade kleinere oder größere Dramen. Und ein schönes Beispiel ist dafür der norwegische Film Dreams, Träume von Dag Johan Haugerud. Der hat heute auch Premiere. Und die Geschichte ist ganz einfach. Johanna ist 16 und in ihre Lehrerin verliebt. Und von ihren Gefühlen erzählt sie uns aber immer aus dem Off. Und dadurch gibt es schon mal eine leichte Verschiebung zu den Bildern. Und später wird sie ihre Liebesempfindungen und Sehnsüchte auch noch in einem Buch verarbeiten. Also dadurch verschiebt sich auch noch mal einmal die Sicht. Dann lesen ihre Mutter und ihre Großmutter noch mal das Buch und dadurch werden noch ganz viele weitere Perspektiven aufgemacht. Und es ist ja eigentlich eine Geschichte, die wir schon tausendmal gesehen haben. Erste Liebe, die nicht erwidert wird. Und doch erleben wir sie eben hier noch mal anders, auf ganz spannungsvolle Weise, weil dieses junge Mädchen so sehr präzise und sehr eigene Worte für das empfindet, was sie erlebt. Und deshalb kann man nur sagen, diese Einzigkeit dieser Liebe erfüllt die Leinwand und wir lieben einfach noch mal mit.
Vielen Dank, Anke Lewecke.
Ja, tschüss.
Und auf der Berlinale, da laufen auch, aber nicht im Wettbewerb, in anderen Sektionen auch zwei Filme über rassistische rechte Attentate. Die Doku Die Möllner Briefe über den Brandanschlag 1992 und Das deutsche Volk über das Attentat von Hanau heute vor 5 Jahren. Und auf der Straße habe ich Menschen gefragt, was ihnen Mölln sagt. Überraschend vielen nichts. Bei Hanau ist es anders. Die Opfer und Hinterbliebenen, die mussten nicht auf Berichte in Medien warten. Sie hatten natürlich Jahrzehnte später schon soziale Netzwerke und haben mit dem Hashtag #SayTheirNames die Namen der 9 Getöteten stärker im kulturellen Gedächtnis verankert und in der Kultur selbst. Die Berliner Künstlerin Madani hat dieses Lied geschrieben.
Manche in Georgia nadoram, wachte harfa nadoram, tanha ta farda bidaram. باز به من دلیل دادن دستام دیگه زور ندارن بعد از 30 سال در آلمان این موند برام یادگاری من که اینجا جا ندارم وقت حرفا ندارم تنها تا فردا بیدارم باز به من دلیل دادن دستام دیگه زور ندارم
Ich glaube, so viele aus der migrantischen Community haben gemerkt, wie wenig, ja, migrantisches Leben in Deutschland geschützt ist. Und das hat bei so vielen Menschen ein Gefühl von Frustration und Wut und auch Hoffnungslosigkeit ausgelöst. Und aus diesem Gefühl ist auch mein Song Dust entstanden, also der Text, wo ich singe, Manche in Georgiana Dora, ich habe hier doch keinen Platz. Und schon wieder haben sie mir einen Grund gegeben, die ganze Nacht wach zu bleiben. Und nach 30 Jahren in Deutschland bekomme ich das als Souvenir mit, sozusagen. Aber als ich die Musik dazu geschrieben habe, wollte ich irgendwie eine andere Geschichte erzählen, von Resilienz, von Protest, von Widerstand, aber auch von Freude. Und so ist dann der Chorus entstanden, der sehr viel lebhafter ist und der sagen soll so, hey, wir sind hier, hier bleiben wir auch und ihr gewöhnt euch besser dran. Und ich hoffe, dass der Song vielleicht auch ein bisschen Mut machen kann, vor allem in der aktuellen politischen Situation, die einem noch so viel verschärfter vorkommt als noch vor 5 Jahren.
Aber nicht nur in Liedern, auch Museen und Bühnen bieten Raum für Aufarbeitung und für Gedenken an das Attentat von Hanau. Mehr von Ludger Fittkau.
Wir, die Angehörigen, selbst mussten alles thematisieren. Wir selbst mussten ermitteln.
Der Friedhof ist unsere Wohnung geworden.
Ausschnitt aus dem Theaterstück And Now Hanau. In einer Inszenierung der Theater Münster und Oberhausen, uraufgeführt bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen. Seit knapp 2 Jahren wird das Stück von Tuzal Mohul in Theatern, Rathäusern und Schulen der Republik aufgeführt. Nevroz Duman, Aktivistin der Initiative 19. Februar in Hanau, die seit 5 Jahren die Angehörigen der Opfer bei ihrer unermüdlichen Aufklärungsarbeit unterstützt, hebt die Rolle der Kultur bei der Aufarbeitung des Attentats hervor.
Und wenn wir von Veränderung sprechen, dann ist es nicht etwas, was von Politik kommt und mit Gesetzen gemacht wird. Das ist es nicht allein, sondern es heißt, die gesamte Gesellschaft trägt da drin eine Verantwortung. Und der Kulturbereich spielt darin eine große Rolle. Wir können Demonstrationen machen, wir können Untersuchungsausschuss machen, wir können Gutachten erstellen, aber das erreicht dennoch nicht die Massen, oder?
Es hört einfach nicht auf.
Hier werden Entscheidungen getroffen.
Es hört einfach nicht auf.
Willi hat 5-mal versucht, die Polizei anzurufen.
Hier ist ein Ort der Aufklärung.
Es geht um Gerechtigkeit.
Dieses Buch ist auch ein Stück weit Erinnerungsarbeit. Mir war es aber auch wichtig, zu zeigen, wie mein Leben davor war.
Sagt Buchautor Said Idris Hashemi. In seinem 2023 erschienenen Bestseller »Der Tag, an dem ich sterben sollte« schildert der junge Hanauer, wie knapp er beim Terroranschlag vom 19. Februar 2020 mit dem Leben davonkam. Sein 21-jähriger Bruder Said Nessa überlebte das Attentat nicht. Im Buch erzählt Said Idris Hashemi die Geschichte der Familie, die aus dem Krieg in Afghanistan nach Deutschland flüchtete.
Dass ich ein ganz normaler Junge war, die auch zeigen, mit was für Problemen, mit was für Herausforderungen wir zu kämpfen haben hier in diesem Land. Als Flüchtlingskind erster Generation, der hier geboren und aufgewachsen ist.
Zu kämpfen etwa mit dem alltäglichen Rassismus in seiner Kindheit. Der 20 Jahre ältere Çetin Gültekin, der eine türkische Herkunftsgeschichte hat, erzählt von gelungener Integration. Sein gemeinsam mit Mutlu Kocak geschriebenes Buch trägt den Titel »Geboren, aufgewachsen und ermordet in Deutschland. Das zu kurze Leben meines Bruders Gökhan Gültekin und der Anschlag von Hanau«.
Wir waren sehr wenige, deswegen waren wir 90% jeden Tag mit deutschen Kindern unterwegs. Wir haben mit deutschen Kindern gespielt, bei deutschen Kindern gegessen, Familien.
Als Kinder ohne jede Diskriminierungserfahrung, anders als Said Idris Hashemi. Für Tuzal Mohul, den Autor des Theaterstücks And Now Hanau, stellt sich nun eine Frage.
Ich frage mich, warum fühle ich mich nur betroffen? Warum fühlen sich nur die Leute betroffen? Ich bin hier geboren, ich bin Westfale, ich bin durch und durch Deutsch auch. Wir brauchen, glaube ich, noch viel, viel mehr Aufklärung in Deutschland, dass das auch normal ist, dass wir auch uns betroffen fühlen.
Sie haben immer noch Angst.
Sie haben immer noch Angst vor Namen, die Ihnen fremd sind.
Nevroz Duman von der Initiative 19. Februar 2020 ist jedoch überzeugt davon, dass ohne das Engagement der Kulturschaffenden in den vergangenen 5 Jahren die Aufklärung über die Hintergründe des Attentats noch längst nicht so weit wäre, wie sie heute ist.
Der Kulturbereich, das Theaterstück, was wir haben seit Jahren, der geht in Rathäusern, der geht in Gerichtssälen wird er gespielt, in Parlamenten wird er gespielt. Dann haben wir die Ausstellung. Die Ausstellung ist im Grunde genommen die Aufklärung dessen, was geschehen ist. Ja, da ist detailliert alles drin. Und das geht von Stadt zu Stadt. Und darin haben Jugendliche, junge Menschen, Menschen, die vielleicht gar nicht auf eine Demonstration gehen würden, gehen vielleicht lieber ins Museum, in Kunstvereine und schauen sich sowas an. Und das bewirkt was. Das bringt Menschen zum Nachdenken. Und deshalb ist der Kunstbereich, der Kulturbereich unglaublich wichtig, weil sie schaffen einen anderen Zugang. Einen anderen Zugang, um sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen.
Ludger Fittkau hat gezeigt, wie auf Bühnen und in Museen das Echo auf das Attentat von Hanau weiterklingt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Georg Scharek.
Wichtige Stationen im Leben des Reformators Martin Luther liegen im heutigen Bundesland Sachsen-Anhalt. So auch die Stadt Wittenberg, in der er seine berühmten 95 Thesen an die Schlosskirche nagelte. Die Stiftung Luther-Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt besitzt daher unzählige Zeugnisse aus der Reformationszeit und späteren Jahrhunderten, die sich mit Luther beschäftigen. Ihre Sammlung will sie nun auf Kulturgüter untersuchen lassen, die in der NS-Zeit enteignet wurden. Dazu gehören unter anderem alte Handschriften und historische Schriften, teilte die Stiftung mit. Bis Ende des Jahres werde der Historiker Patrick Bohrmann die Anschaffungen zwischen 1933 und 1945 analysieren. Eine erste Auswertung der Inventarbücher habe bereits Verdachtsmomente ergeben, sagte Bohrmann. Die Leiterin der Luthermuseen in Wittenberg, Anne-Katrin Ziesack, verweist auch auf den langjährigen Direktor der ehemaligen Lutherhalle, Oskar Thulin, 1930 bis 1969 der NSDAP-Mitglied und Mitglied im Wittenberger Stadtrat gewesen sei. Die Leitung der Lutherhalle müsse also durchaus als regimenah verstanden werden, so Ziesack. Nigeria dringt auf die Rückgabe von tausenden Bronzeskulpturen. Sie waren 1897 bei einem Überfall auf das damals noch eigenständige Königreich Benin geraubt worden. Heute haben die Niederlande zugestimmt, 119 der sogenannten Benin-Bronzen an das westafrikanische Land zurückzugeben. Dazu unterzeichneten der niederländische Bildungsminister und der Leiter der nigerianischen Nationalen Kommission für Museen und Denkmäler in Abuja eine Vereinbarung. Die Übergabe soll im Laufe des Jahres stattfinden. 113 Artefakte sind Teil der niederländischen Staatssammlung, während der Rest von der Stadt Rotterdam zurückgegeben wird. Blinkende Lichter, starker Rauch oder plötzliche laute Geräusche. Das sind einige der Dinge, vor denen die vier größten schwedischen Opernhäuser ihr Publikum jetzt warnen, selbst wenn dies bislang nicht üblich war. Auch Szenen über Missbrauch, Vergewaltigungen oder Inzest können nun Anlass für sogenannte Triggerwarnungen an den Opern in Malmö, Göteborg, Stockholm und Umeå sein. Das berichtet die Sendung Kulturnytt des schwedischen Rundfunks SR. Hintergrund ist offenbar die Aufführung der Oper »Das Fest« des dänischen Regisseurs Thomas Winterberg am Königlichen Opernhaus in London. In der Adaption des gleichnamigen Films aus den 1990er Jahren für die Opernbühne geht es um die Reaktion einer bürgerlichen Familie auf sexuellen Kindesmissbrauch. Am Royal Opera House werde seitdem bei solchen und ähnlichen Themen gewarnt, so Kulturnytt. Zur Begründung heißt es in London, dies sei eine Frage des Respekts vor den unterschiedlichen Bedürfnissen der Zuschauer. Und auch in Filmen werde bei entsprechenden Inhalten vorab gewarnt.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Ja, und die Kinofilme von morgen, jetzt schon im Radio. Von den aktuellen Berlinale-Filmen ist noch keiner mit dabei. Dieses Bob Dylan-Biopic kommt dann in der, aber also nicht morgen, sondern am Donnerstag danach. Aber dafür ist mit dem dänischen Beitrag Die Wärterin ein Film aus dem vergangenen Jahr, der im Wettbewerb der Berlinale gelaufen ist. Und außerdem hat Jörg Taschmann einen Film mitgebracht, der auch schon in Cannes gelaufen ist im vergangenen Jahr. Bird von der britischen Regisseurin Andrea Arnold. Und die hat für diesen Film eine Nominierung als beste Regisseurin für den Europäischen Filmpreis bekommen. Und Franz Rogowski, wie immer, eine Nominierung als bester Darsteller. Der spielt im Film einen jungen Mann, der sich Bird nennt. Und was ist das für ein Vogel?
Ja, der ist nicht die Hauptfigur, sondern die Hauptfigur ist eine 12-jährige Bailey, die nach der Trennung der Eltern bei ihrem Vater Buck lebt, der selbst erst 28 Jahre alt ist, total unreif und der will plötzlich heiraten. Und das führt zu Konflikten. Bailey rennt immer öfter davon. Dabei trifft sie auf diesen sehr fragilen, seltsamen jungen Mann, der sich Bird nennt und der einst in ihrer Stadt in Kent aufwuchs. Und Baileys Vater Buck ist übrigens wirklich unverantwortlich, notorisch pleite. Und da soll eine Schildkröte Abhilfe schaffen, die so eine Schleimspur produziert, aus der sich Halluzinogene entnehmen lassen, die Buck dann wieder gewinnbringend verkaufen möchte. Und der Clou ist jedoch, diese Schildkröte produziert diesen Schleim nur dann, wenn man sehr kitschige Lieder singt, wie zum Beispiel Yellow von Coldplay.
Müsst ihr jetzt alle für die Kröte singen? Und zwar mit Gefühl. Echt jetzt? Für Schleim braucht sie Gefühl. Es muss von Herzen kommen. Sie steht auf Coldplay. Ja, sie mag Yellow von Coldplay. Okay, für mich.
Look at the stars, look how they shine for you, and all the things you do.
Wunderbar, ihr seid wunderbar.
And it was all yellow, I came along, I wrote a song for you.
Ach, das ist toll, ganz toll.
And all the things you do.
So, mehr Coldplay halte ich nicht aus. Dieser ganze Plot hört sich aber sehr schräg an. Schafft die Regisseurin, dass man ihr den Film abnimmt?
Ja, es gibt ja so Filme, die darf man eigentlich nicht erzählen. Die muss man sich einfach anschauen, weil sie dann eben funktionieren. Und hier passt dann eben doch sehr viel zusammen. Es ist wirklich ein sehr schöner Coming-of-Age-Film mit einer ganz tollen, kraftvollen jungen Hauptdarstellerin, Nikiwa Adams, die wirklich während der Dreharbeiten 12 war. Wie ich den Film sah, dachte ich, ey, die ist doch mindestens 16. Nein, sie sieht einfach nur älter aus, als sie ist. Und er spielt dieser Film Burton in einem sehr proletarischen, verarmten Milieu, aber ohne, dass der Film die Figuren irgendwie vorführt. Die sind wirklich trotzdem voller Lebenskraft und vor allem Bailey und ihr Vater Buck, den Barry Keoghan wirklich herausragend verkörpert. Und die Figur von Franz Rogowski bringt dann so eine gewisse Poesie, etwas Übersinnliches und Zauberhaftes mit in den Film ein. Und das funktioniert fast immer, bis vielleicht auf eine Szene. Und Bird ist dann insgesamt einfach ein sehr gelungener Genre-Mix mit sehr ambivalenten Figuren, aber der immer stimmig ist und auch in dieser teilweise desolaten Darstellung der sozial Abgehängten, ein kraftvolles Kino aus Großbritannien einfach.
Härter geht es wahrscheinlich im zweiten Film zu, Die Wärterin aus Dänemark von Regisseur Gustav Möller. Es zeigt eigentlich nur Zellen und Gefängnisflure von innen. Und wer ist die Gefängniswärterin Eva?
Ja, Eva ist eine Frau, die eigentlich kein Familienleben hat, kein soziales Leben. Und sie lässt sich absichtlich in eine Abteilung im Gefängnis mit Intensivstraftätern versetzen, weil nämlich dort der Mörder ihres Sohnes einsitzt, der auch mal im Knast saß und im Knast ermordet wurde. Aber das weiß niemand von ihren Vorgesetzten, das weiß auch der Täter selbst nicht. Und so entsteht langsam so ein Psychogramm von zwei hochgradig Verstörten, wo die Rollen zunächst erstmal klar verteilt sind. Und es ist ein sehr raffinierter Film, den Gustav Möller da gemacht hat, weil er es wirklich schafft, das aus einer Prämisse, die man nicht wirklich glaubt, ne? Warum soll eine Wärterin ausgerechnet den Mörder ihres Sohnes im Knast treffen? Also, aber er macht dann wirklich etwas draus, was dann doch irgendwo funktioniert und spannend ist, aber leichte Kost ist es nicht.
Wenn es nur innen in kargen Zellen ist, ist es dann auch wie ein Kammerspiel inszeniert, also fokussiert sich komplett auf die zwei Personen?
Nein, es ist schon mehr als das und das finde ich dann auch wirklich spannend. Es ist auch filmisch sehr viel interessanter. Es zeigt viel von dem Gefängnisalltag und es dauert erstmal auch eine halbe Stunde, bis man dann diesen Straftäter überhaupt kennenlernt. Insofern lässt sich dieser Film Zeit, bevor das eigentliche Drama sich dann entfaltet und alles in diesem Knastalltag wirkt einfach sehr authentisch. Und das ist ein Film, der eben nicht mit Klischees und einfachen gut-böse Figuren arbeitet und deswegen lässt man sich da immer mehr drauf ein und das liegt auch hier wieder an großartigen Darstellern, nämlich einmal an Sitzebabs und Knutzen als Eva und Sebastian Bull, der diesen Mickel spielt, diesen jungen Straftäter.
Das waren also die Neuerscheinungen, die morgen ins Kino kommen. Und dann haben wir noch zum Schluss eine traurige Nachricht zu besprechen. Heute ist bekannt geworden, dass der malische Regisseur Suleyman Cissé im Alter von 84 gestorben ist. Für was für ein Kino stand Suleyman Cissé?
Also er hat in Moskau Film studiert, er konnte jahrelang auch gar nicht in Mali zurückgehen, weil Mali dann auch nicht unabhängig war. Und dann ist er vor allen Dingen durch einen Film sehr, sehr bekannt geworden, international. Der heißt Jelen, der bekam den Preis der Jury des Filmfestivals in Cannes 87. Das ist die Geschichte eines Jungen, der irgendwie so das Feuer weitergibt und dafür von seinem Vater verfolgt wird. Das ist ein sehr poetischer Film, das ist ein Film, der fast nur so aus Außenaufnahmen, aus diesem Dorfalltag besteht. Aber Suleyman Cissé hat auch andere Filme gemacht, die sich mit Afrika auseinandersetzen. Zum Beispiel hat er einen Film in den 90er Jahren gedreht, wo eine junge Südafrikanerin zurückkehrt und merkt, so sehr hat sich dieses Land doch nicht verändert, wie sie sich das erhofft hat. Also er gilt schon als so einer der Väter des afrikanischen Kinos.
Vielen Dank, Jörg Taschmann, für die Filme und für diesen kurzen Nachruf auf Suleyman Cissé. Kobane, das ist eine kleine Stadt im Nordosten von Syrien, in der viele Kurden wohnen und in denen die Kurdenmilizen IPG und IPJ vor 10 Jahren die Kämpfer des IS geschlagen haben, nach einem halben Jahr Kampf. Und dann haben sie ihre Region autonom verwaltet. Seitdem der syrische Diktator Assad gestürzt wurde, versuchen die Dschihadisten, die jetzt an der Macht sind, den Kurden und Kurdinnen ihre Autonomie zu nehmen. Und pro-türkische Milizen greifen sie von der anderen Seite an. Leila Sieber und Bartholomeus Laffert waren vor Ort und haben den kurdischen Skulpturkünstler Neshat Ami getroffen, der trotz allem versucht, Kunst zu machen.
Ja, das,
Seid vorsichtig, sagt Neshat Ami. Die schießen immer wieder willkürlich über die Grenze. Wir stehen auf der Straße vor Neshats Atelier in der syrisch-kurdischen Kleinstadt Kobane. Es ist das vorletzte Haus in der Straße. Dahinter ist ein Feld, dahinter eine riesige Mauer, die Grenze markiert. Und hinter der Mauer weht auf einem viele Meter hohen Mast eine türkische Flagge.
Angst gehört inzwischen wieder zu unserem Alltag.
denn seit dem Fall des Assad-Regimes vergeht kein Tag, ohne dass Erdogan oder sonst irgendein türkischer Politiker uns Kurden in Syrien droht.
Neşet Ami ist Ende 30. Er trägt einen schwarzen Mantel und dunkelblaue Jeans. Er ist so groß, dass er sich bücken muss, wenn er sein Atelier betritt. Eigentlich ist es eine Garage mit unverputzten Wänden. An den Wänden stehen aufgereiht Figuren aus Metall. Manche sind handgroß, spielen kurdische Instrumente. Andere sind groß wie ein Mensch. Eine sieht aus wie eine metallene 3D-Version von Edvard Munchs Der Schrei. Daneben, auf dem Boden, liegen Metallschleifgeräte. Neşet's Werkzeuge. Doch seit einigen Wochen hat er sie nicht angefasst.
Ich hatte große Hoffnung, aber jetzt bin ich komplett demoralisiert. Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft wurde uns genommen. Deshalb versuche ich mich jetzt einfach um meine Familie und um meine 6 Kinder zu kümmern. Aber es fehlt mir die Kraft, mich aufzuraffen, um Kunst zu machen.
Im Dezember 2024 wurde das Leben vieler SyrerInnen auf den Kopf gestellt. Damals haben die Männer der islamistischen HTS-Miliz das verhasste Assad-Regime gestürzt. Eigentlich ein Grund zur Freude, sagt Neşet. Denn niemand hätte so unter Assad gelitten wie die Kurden. Die Freude aber währte nicht lange, denn zeitgleich griffen pro-türkische Milizen die kurdischen Gebiete an. Die Frontlinie verläuft rund 60 Kilometer entfernt von Kobane. Wieder einmal müssen die Menschen hier um ihr Leben fürchten. Neşet will uns etwas zeigen. Ein Stadtteil 10 Gehminuten von seinem Haus entfernt. Vor uns türmen sich zerstörte Gebäude, soweit das Auge reicht. Unser Museum, sagt Neşet Ami.
Unser Trauma ist noch nicht verheilt. Es gibt keine Familie, die hier niemanden in der Schlacht gegen den Islamischen Staat verloren hat.
Das Museum kehrt bei Neşet nicht nur traumatische Erinnerungen hervor. Es ist auch Quell seiner Inspiration. Als der IS 2015 besiegt war und er mit seiner Familie in eine völlig zerstörte Stadt zurückkehrte, da fing er an zu sammeln. Raketensplitter, weggesprengte Autoteile. Als gelernter Schweißer begann er daran herumzubasteln. Und aus der Bastelei wurde Kunst. Wie seine Figur Der Schrei.
Hier seht ihr eine der Raketen, die der IS während der Kämpfe um Kobane eingesetzt hat. Dieser Splitter hat die Form eines schreienden Menschen, weshalb er für mich ein Ausdruck des Horrors ist, den der IS über uns gebracht hat.
Die Menschen sollen in seinen Werken Ausdruck für ihr Leid finden, sagt Neşet. Aber auch Mut und Hoffnung schöpfen. Besonders stolz ist Neşet auf ein Werk, das auf einem Tisch an der Wand des Raumes steht. Eine sitzende Frau, die ein neugeborenes Kind in ihren Armen hält.
Das Kind symbolisiert für mich die Geburt eines neuen Syriens. Ein Syrien, in dem es keinen Terror, keine Unterdrückung mehr gibt, in dem alle Minderheiten ihre Rechte bekommen.
Doch noch ist das Syrien seiner Träume nicht Realität geworden. Jeden Tag lese er von Angriffen gegen Alawiten, Drusen oder Kurdinnen, sagt Neşet. Gleichzeitig griffen pro-türkische Milizen und die türkische Luftwaffe die kurdischen Gebiete an, sodass sich immer mehr Menschen überlegen würden zu fliehen. Ob auch er sich überlegt hat, Kobane zu verlassen? Neşet stockt. Dann rinnen Tränen über seine Wangen.
Kobane ist mehr als ein Stück Land für uns. Kobane bedeutet Widerstand. Um die Welt vor dem Terror des IS zu schützen, haben tausende kurdische Kämpferinnen und Kämpfer ihr Leben gelassen. Jetzt muss die Welt uns helfen, den Terror der Türkei zu stoppen.
Neşet Ami, der Künstler, ist bereit weiterzukämpfen. Bald will er auch die Schweißgeräte wieder benutzen, neue Werke erschaffen. Raketenteile und ausgebrannte Autowracks gibt's in Kobane mehr als genug.
Über Kobane, 10 Jahre nachdem Kurdinnen und Kurden ihre Stadt befreit haben, waren das Leyla Sieber und Bartholomäus Laffert. So, dann wollen wir jetzt mal sehen, ob in der Kulturpresseschau von Arno Orzesek wirklich Kultur drin ist.
Machen Sie sich bitte erneut auf eine politiklastige Kulturpresseschau gefasst. Die Zeiten sind halt, wie sie sind, und am Sonntag wird gewählt. In der Tageszeitung berichtet Steffen Grimberg, eine Mitbewohnerin von ihm sei der Meinung, die hiesigen TV-Duelle, Quadrelle und Wahlarenen hätten einer Hundeshow geähnelt. Und dem Stichwort Hundeshow geht Grimberg nun nach, unter besonderer Berücksichtigung von Gebiss- und Zahnstellung, denn die ist bei der Afghan-Border-Colline Weidel immer gut zu sehen. Sie beherrscht auch diesen beleidigt genervten Augenaufschlag super. Immer dann, wenn sie für sich und ihre Partei versichern, wir beißen nicht, wir wollen nur spielen. Nein, wollen sie nicht. Der gute alte deutsche Boxer Scholz konnte in den letzten Wahlwettrennen ein bisschen aufholen. Dagegen bläst es dem Sauerländer Windhund Merz gerade etwas ins spitze Gesicht. Trotzdem führt er das Kandidatsternchen in den Rudel weiter ziemlich unangefochten an. Da kann der grünen Retriever Habeck noch so goldig gucken. Und für die Doberfrau Wagenknecht bleibt es ein Wabonspiel. Muss sie wegen Bissigkeit ohne Bewertung nach Hause fahren? Terrier und Chihuahuas gelten gemeinhin als putzig, aber auch als clever, was für den Lindner Terrier besonders zutrifft. So, Steffen Grimberg, sprachlich auf den Hund gekommen, in der tierisch toleranten Taz. Steigern wir die Ernsthaftigkeit. Volker Weidermann erzählt in der Wochenzeitung Die Zeit von einem Abend mit dem Philosophen Peter Sloterdijk, auf dessen Ratschläge der FDP-Parteichef Christian Lindner nicht hörte. Wie das mit Sloterdijk und Lindner erst zusammen und dann auseinanderging, lassen wir hier beiseite, stellen aber Sloterdijks Begutachtung der Parteienlandschaft vor. Sollte die FDP im Bundestag überleben, müsste sie sich bemühen, das hässliche Bild der Egoistenallianz, der Lobbyistenklicke abzustreifen, meint Sloterdijk. In der Kritik der anderen Parteien ist er noch schärfer. Den Grünen attestiert er eine tiefe Kernlosigkeit. Die haben eine Pause verdient. Bei der SPD führt an dem Wort Todestrieb kein Weg vorbei, da sie sich sehenden Auges für den aussichtslosen Kandidaten Scholz, ein Synonym für Belanglosigkeit, statt für Pistorius entschieden habe. Die AfD sei ein parasitäres Unternehmen, das sich aus dem Unbehagen an der Demokratie speise. Medien und andere Parteien hätten die AfD seit ihrer Gründung systematisch groß gewarnt. Man mache im Grunde einen paradoxen Dauerwahlkampf gegen und damit für diese Partei. Zu Friedrich Merz fällt ihm nicht viel ein, außer dass eine von ihm geführte Regierung zum Erfolg verdammt ist. Tja. Offenbar ist auch Peter Sloterdijk parteipolitisch von Obdachlosigkeit bedroht. Die Wochenzeitung Der Freitag titelt reizenderweise Friedrich Merz wird Klimakanzler. Eben das behauptet der Jurist und ehemalige grüne Bundestagsabgeordnete Hermann Ott und führt aus, im Wahlkampf plakatiert Merz, dass er Recht und Ordnung wieder durchsetzen will. Nun, da ist in der Klimapolitik mit Blick auf die Gesetzeslage zum Klimaschutz einiges zu tun. Außerdem ist es seine Chance, in die Geschichte einzugehen, was die Klimakanzlerin Merkel und der selbsternannte Klimakanzler Scholz nicht hingekriegt haben, könnte ihm gelingen. Only Nixon could go to China, sagt man in der Politikwissenschaft. Eine Metapher dafür, dass gerade frühere Gegner politischer Reformen starke Veränderungen glaubhaft durchsetzen können. Nur die CDU konnte beispielsweise die Wehrpflicht abschaffen. Hermann Ott, dessen Statement im Freitag sich als implizite Wahlempfehlung für Friedrich Merz lesen lässt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung veröffentlicht unter dem Titel »Euch geht's doch noch Gold« den Brief eines Amerikaners vor der Wahl in Deutschland. William Collins Donahue, Professor für Europastudien, schreibt an die hiesigen »Ich verstehe Ihre Ängste. Nichts verkauft sich so gut wie Angst und die AfD kann von der Flut nicht repräsentativer Gewalttaten von Ausländern erheblich profitieren. Es gibt also guten Grund, sich Sorgen zu machen. Aber wenn sich der Staub gelegt hat, werden Sie immer noch eine gesündere, stabilere Demokratie haben als die Vereinigten Staaten. Das mag für Sie ein schwacher Trost sein, aber aus der Ferne wirkt der Unterschied gewaltig. Ihre Grundlagen sind nach wie vor intakt.« Behauptet William Collins Donahue. Wir sagen nur noch, hoffentlich hat er recht. Und tschüss.
Und damit geht Fazit zu Ende. Haben wir doch noch Hoffnung rausgequetscht, wo sie zu haben war. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.